Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament definieren den inneren Charakter und die äußeren Verhaltensweisen vom Volk Gottes mit einem einzigen Wort. Das nennen wir oft Heiligung oder manche sagen auch Heiligkeit dazu. Um was es da geht, wollen wir uns jetzt mal die nächsten paar Folgen unterhalten. Es ist so eine kleine Mini-Mini-Serie in unserer Serie über einige Themen, die mit dem Wort oder mit dem Begriff Heiligung zu tun haben. Also seid gespannt, es geht heute los mit der ersten Folge.
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life.
So, wir sind wieder zurück zusammen und das letzte Mal wurde unser lieber Bruder Sebastian gezogen und er freut sich schon enorm, seinen Bibelvers aufzusagen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt diesen Fail-Button finde.
Also, den brauchst du gar nicht, den Fail-Button,
leg mal los.
Ja, also ich sag jetzt mal meinen Vers auf, der ist im Apostelgeschichte 22. Kapitel im Vers 16 und zwar sagt er da: Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe den Namen des Herrn an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen.
Nö.
Nee.
Hä? Du musst den Button drücken.
Ehrlich? Was?
Ah. Sehr gut.
Nein. Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe den Namen des Herrn.
Nein, wirklich nicht. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so
wäre. Und rufe den Herrn an.
Nein.
So, ja. Große Worte.
Nein.
Oh, ich finde das so gut.
Wirklich, wirklich nicht. Also rufe ist noch richtig.
Das ist schon
und dann
und ruf. Ja, rufe, nächstes Wort.
Seinen.
Seinen Namen an.
So.
Ja.
So klingt
okay. Also nochmal. Und nun, was zögerst du?
Amen.
Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen.
Jawohl.
Dankeschön.
Yeah. Jetzt sind wir zufrieden. Einen Applaus gibt es allerdings keinen. So.
Oh, ich applaudiere mir selbst.
Gut.
Aber man muss mich einfach mögen.
Dann darfst du dir erstmal einen neuen Vers ziehen fürs nächste Mal.
Ja. Ich finde den Vers übrigens super, den ich jetzt hatte, weil es gibt immer wieder Leute, die meinen, die Taufe braucht man nicht. Und hier lesen wir, dass da unsere Sünden abgewaschen werden in der Taufe.
Amen.
Hiob 23,10 ist mein nächster.
Boah, der war richtig gut.
Mhm.
Okay.
Inwiefern gut?
Also kurz, meinst du?
Ja, ja. Die waren. Ich glaube, Justin hat den schrecklichsten gehabt. Er aber kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich erfunden werden wie das Gold.
Ja, okay, oh, okay.
Das ist
ja, ich werde das nicht in deinem 1912er
Version
nehmen.
Ja, das verstehe ich.
Wer wird nächste Woche dran sein?
Oh, das wird es mal sehen.
Wenn da jetzt Justin draufsteht, das ist so witzig.
Das wäre super, nicht, ja? Das ist ja gar nicht lustig, ey.
Da steht Justin.
Steven!
Sebastian hat so Tricks, ne? Der kann so sein. Zack, auf einmal ist es.
Dem würde ich zutrauen. Fingerfertigkeit, ne?
Oh, das wäre krass.
Ey, das wäre geil.
Kannst du das mal irgendwann.
Ich werde geheult, Alter.
Steven!
Ach, schön. Super. Sehr gut. Dann bin ich nächste Woche dran.
Stark.
Und jetzt starten wir aber erstmal rein mit unserer Mini-Mini-Episode, wie Pastor schon gesagt hat. Und Thema Heiligung. Wir wollen damit jetzt erstmal reinstarten, ganz soft sozusagen. Okay, was sind überhaupt so Themen? Was betrifft Heiligung überhaupt? Was bedeutet das? So ein bisschen eben die Grundlagen dazu legen. Und ein Punkt, den ich gleich am Anfang anbringen will, ist in Hebräer 12, Vers 14. Das ist so ein Vers, den ich fast auswendig kann, ab und zu mal so, je nachdem. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und das ist so aus meiner Sicht eine der größten Motivationen, warum wir eben auch dieses Thema Heiligung verfolgen sollten, weil wir Jesus sehen wollen, weil wir ihm nahe sein wollen, weil wir zu ihm gehören wollen. Und das ist eben, was Heiligung auch macht. Wir werden mehr so wie Jesus. Je mehr wir wie er werden, desto heiliger werden wir sozusagen. Wir werden nie sein Level erreichen. Das ist unmöglich. Nee. Ja, in Petrus steht auch, ne, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und wird als heilig bezeichnet und wir wollen so werden wie er und während wir uns ihm angleichen, das ist dieser Prozess der Heiligung. Und ein Punkt noch, was ich ganz spannend war, was ich vor kurzem gehört habe dazu, dass in, ich weiß nicht mehr welches Buch das ist, aber ihr kennt vielleicht das Buch, wenn ihr im Podcast dann zuhört, ist, da stehen die Engel vor seinem Thron und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und das ist, ich habe jetzt keinen Fact-Check gemacht, aber es scheint das einzige Mal zu sein, dass irgendein Attribut Gott dreimal hintereinander zugeschrieben wurde. Das fand ich nur mal so einen spannenden Side-Fact sozusagen. Könnt ihr gerne mal nachprüfen, ob das so ist. Falls nicht, schreibt sie die Kommentare, sagt Steven, sorry.
Stimmt nicht.
Da gibt es noch mehr. Aber das war einfach interessant, weil das so eine Wichtigkeit scheinbar hat und so ein wichtiges Attribut von Gott einfach zu sein scheint.
Ich lese vielleicht noch zwei andere Verse vor, die mit dem einhergehen, was ich auch vorhin ganz am Anfang mal gesagt habe. Und zwar, dass zum inneren Charakter und so weiter, und es geht um das Volk Gottes. In 5. Mose 7, Vers 6, da heißt es, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Hier im Alten Testament bezieht sich das natürlich auf eine physische Nation, die Israeliten. Und er sagt hier, du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Also hier ist schon wieder etwas ganz klar gesagt, dieses Volk ist besonders, es soll sich abheben und abgegrenzt sein von anderen Völkern zum Herrn hin, zum Dienste des Herrn als sein Eigentum. Und für uns im Neuen Testament haben wir eine ähnliche Stelle, in 1. Petrus 2, Vers 9, und da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und damit sind wir unter anderem auch gemeint, wir wurden aus der Finsternis herausgerufen in sein wunderbares Licht, wir sind jetzt ein spezielles Volk geworden und jetzt heißt das für uns, wir können nicht mehr so leben wie früher. Wir können die Verhaltensweisen, Denkweisen und die alten Muster, die wir früher hatten in unserem Leben, die müssen wir ablegen und so leben, wie der Herr es möchte. Und das ist eine Sache, die wir aus eigener Kraft nicht können, sondern wir werden befähigt durch etwas anderes. Wer möchte das vielleicht sagen, dass ich nicht wieder alles erzähle?
Naja, wir werden befähigt durch natürlich den Herrn selbst, der uns erfüllt mit seinem Geist. Und ja, das wäre die Antwort auf die Frage. Aber ich würde auch gerne noch was anknüpfen von diesem Vers, weil wir haben da gelesen, also Volk des Eigentums. Und das ist für mich auch noch so ein Begriff, der immer ganz stark verknüpft ist mit Heiligung. Ja? Was meinen wir, wenn wir Heiligung meinen? Dann meinen wir auch wirklich, dass wir Eigentum vom Herrn sind, dass wir sein sind, dass wir sein Eigentum sind. Und das, ja, wie du gesagt hast ja schon, das bedeutet dann auch, dass wir anders sind und abgegrenzt sind auch von, ja, von dem Wesen dieser Welt. Also von, wir gucken nicht, wie machen das andere, sondern wir gucken, wie hat Gott uns gesagt, dass wir das machen sollen, weil wir halt sein Eigentum sind. Und dann ist da noch so ein Wort, was, denke ich, wenn man das erste Mal hört, auch richtig verrückt eigentlich ist, königliche Priesterschaft. Also klar, für uns als Christen, je nachdem, wie viel man sich mit auseinandergesetzt hat, sind das Worte, die man kennt. Ne? Aber auch da wieder, wir hatten ja vorhin sowas, wenn man jetzt mal auf die Straßen gehen würde, hier Mannheim Paradeplatz und fragt, ja, ich bin von der königlichen Priesterschaft. Können Sie mir mal erklären, was das bedeutet?
Ja, wenn du selber nicht weißt.
Ja, das ist fies. Da kriegt man so eine Antwort Visitenkarte kommt, ja. Von, also ZI ja. Oder was war das? Oh Herr. Ja, aber das ist ja schon die Frage, was heißt denn königliche Priesterschaft? Und weil das ist für mich auch wieder verknüpft mit diesem Begriff. Nein, ich werde das nicht, ich werde das beantworten. Das ist aber nämlich für mich
doch,
auch.
Du bist doch der Einzige, der das beantworten würde.
Du hattest ja mal eine tolle Bibelstudie über Könige und Priester im Alten Testament, Steven.
Guck,
ja,
das habe ich nämlich auch im Kopf gehabt, ich so, no.
Aber nein, ich habe tatsächlich hier auch was vorbereitet, ja. Und zwar nur mal, wenn man sich anguckt, wie Priester eingesetzt wurden im Alten Testament. Die wurden gereinigt, ja, erstmal. Dann wurden die bekleidet mit ganz komplett neuen Kleidern, äußerlich. Die wurden gesalbt und dann wurde auch für die Muster auch geopfert werden. Und 7 Tage lang, also eine perfekte Zeit lang, wurden die dem Herrn geweiht. Also einfach nur, damit man mal so ein bisschen Kontext hat, wenn da jetzt auf einmal von Priestertum in dem Vers auch die Rede ist, was da alles mit drin steckt. Nämlich, dass wir dem Herrn geweiht sind und dass wir neu bekleidet wurden. Und diese Salbung, um jetzt vielleicht den roten Faden wieder zurückzugehen, diese Salbung ist ja für uns auch die des Heiligen Geistes. Zu dem Thema, wie schaffen wir das denn, diese Dinge so zu tun? Durch den Heiligen Geist, der uns salbt, der uns zu Überwindern macht.
Ja. In der Bibel, im Hebräischen und auch im Griechischen gibt es jeweils ein Wort, das wir aber mit dem Wort hier heilig übersetzt bekommen haben. Und es bedeutet auch hier abgesondert zu sein, geweiht zu sein, wie du es auch gerade gesagt hast, und geheiligt zu sein, sich von Unreinheiten fernhaltend. Und das ist ein großes Prinzip, was wir im Alten Testament und drüber ins Neue Testament finden. Zum Beispiel, wenn Sachen, die dem Herrn geweiht wurden für den Dienst zu ihm in der Stiftshütte oder nachher im Tempel, das konnte nicht irgendetwas sein, das musste bestimmte Kriterien erfüllen, ob es Gegenstände waren oder ob es zum Beispiel auch Opfertiere waren oder, wie du auch sagtest, diejenigen, die den Dienst verrichtet haben, ob es die Priester waren, ob es Leviten waren und so weiter, da gab es bestimmte Ordnungen und sie mussten bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, sie mussten bestimmt gekleidet sein und so weiter. Und das hat alles damit zu tun, weil sie geweiht waren zu dem Herrn oder dem Herrn. Und für uns heute ist das Prinzip auch da, wir sind dem Herrn geweiht. Wir sind jetzt eine königliche Priesterschaft und das ist etwas Interessantes, denn damals im Alten Testament, entweder du warst König oder du warst ein Priester. Nicht wirklich beides, gab vielleicht Ausnahmen, aber sonst nicht. Wir jetzt aber sind eine königliche Priesterschaft sogar noch. Also wir haben Aufgaben, priesterliche Aufgaben und wir haben königliche Aufgaben und Rechte als Kinder des Königs. Aber wir wollen jetzt da nicht weiter in die Tiefe gehen. Es geht um das Prinzip der Heiligung. Also wir sind abgesondert von dem Weltlichen, von dem Sündhaften und sind dem Herrn jetzt für seinen Dienst, für seine Arbeit geweiht.
Und da finde ich auch mal wichtig, was Heiligung eben nicht ist, ist einfach ein Satz von Regeln. Weil ich glaube, das kann sich oftmals so anfühlen, vor allem am Anfang, glaube ich, noch mehr, als wenn man länger mit Gott geht, dass es irgendwie so einfach so Regelungen sind. Ja, hier, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, darf ich das nicht machen? Und das wird, also wird man auch so oftmals auch draußen gefragt, dass Leute dann sagen, darfst du das jetzt nicht mehr machen? Und die Motivation da sollte nicht sein, nee, ich darf nicht mehr, sondern ich will das gar nicht mehr machen, weil ich Jesus liebe und weil ich ihm näher sein möchte und weil ich so werden will wie er. Deswegen will ich diese Dinge nicht mehr machen. Aber wie gesagt, das kann am Anfang so vorkommen, dass es eben einfach ein Satz von Regeln ist. Es darf nur nicht so bleiben, weil wenn es so bleibt, dann enden wir, wie damals die Pharisäer auch in Jesu Zeiten, da redet er davon in Matthäus und immer wieder mal zu den Schriftgelehrten, ihr haltet die Gesetze, das macht er auch gut, die Gesetze super, aber alles andere fehlt. Und hat sie dann, Jesus war da sehr direkt auch manchmal mit den Pharisäern und sagte in 23, Vers 25, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Ja, von außen scheint ihr dem Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Und das ist eben auch ein Satz von Regeln war das für die damals. Ja. Okay, wir dürfen das, wir müssen das, wir dürfen das und das und das und das. Haben das auch dem Volk so weitergegeben. Ja, ihr dürft hier das und das nicht machen. Und Jesus ist eben auch gekommen und hat auch gezeigt, hey, das sind nicht nur Regeln, die ich da aufgestellt habe im Alten Testament. Das sind nicht nur, die 10 Gebote, du sollst dich töten, du sollst dich stehlen, du sollst das nicht machen. Sondern da ist mehr dahinter. Da steckt ein Prinzip Gottes dahinter. Ne? Deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott lieben. Und in dem ist das ganze Gesetz erfüllt. Wenn wir unseren Nächsten lieben, werden wir niemanden umbringen. Ja. Wir werden niemanden übervorteilen, wir werden niemanden umbringen. Falls ihr die letzte Folge hört. Und das ist, darin hängt eben das Ganze drin. Ja. Und wenn es sich lange Zeit immer noch nur wie Regeln anfühlt, dann wird es auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man die einfach nicht mehr befolgen wird. Ja. Sagt, warum mache ich das überhaupt? Ja. Das bringt mir ja nichts.
Ja, da kommt dann die Beziehung mit dem Herrn ins Spiel. Ich bin einer davon, von dem du geredet hast, der früher Sachen gemacht hat, einfach nur, weil es mir gesagt worden ist. Und dann wirklich dann wird gefragt, warum trinkst du keinen Alkohol? Ja, von der Kirche aus machen wir das nicht oder dürfen wir das nicht, deswegen mache ich es nicht. Und das hat ein paar Jahre gut geklappt und dann, hier macht man das nicht und man macht das, weil das so gesagt wurde, wenn der Pastor das sehen würde, dann kriege ich Ärger, deswegen, aber von heute auf morgen dann, also was heißt von heute auf morgen, es hat sich dann natürlich entwickelt, weil natürlich dann irgendwann dann die Frage kommt, was sind das für Regeln, was sind das für Gesetze hier, die leben alle locker, haben ein gutes Leben und hier bin ich am Struggeln, muss lange Hosen tragen, muss hier gucken, dass meine Ärmel hier über meinen Arm geht und so Zeug und hier dies, das und das, was soll das? Nee, das mache ich jetzt nicht mehr und dann, so ja, muss ich ein bisschen kurzer, ich länger mache hier,
also
ne?
Also der linke Arm.
Nee, und ja, das mache ich jetzt nicht mehr und dann bin ich halt gefallen natürlich, ne, und bin dann halt meinen Weg gegangen, aber als ich dann wieder zurückkam und dann wirklich auch die Beziehung mit dem Herrn gepflegt habe, da habe ich dann auch wirklich auch zu den Leuten sagen können, die mich auch gefragt haben, weil diese Frage kriege ich echt oft noch gefragt mit dem Alkoholgedöns. So, ah ja, trinkst du keinen Alkohol mehr? Und ich so, oder trinkst du keinen Alkohol? Und ich so, nee. Und da habe ich so nett. Ich so, ja, erstens brauche ich es nicht. Zweitens habe ich gemerkt, dass es mir nichts bringt. Oder ich hab in diesem Leben gelebt und es bringt mir nichts. Und ich mache es einfach aus Überzeugung, nicht, weil ich merke, es ist nicht gut für mich. Und so Sachen kann man nur sagen, wenn man wirklich auch die Beziehung mit dem Herrn auch führt und wirklich auch überzeugt, auch dastehen kann und sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich dem Herrn gefallen will, weil ich dem Herrn näher kommen möchte. Und ja, deswegen, also, sehr guter Punkt.
Also ich fände es interessant, weil du das Thema jetzt Alkohol auch angesprochen hast. Oh. Ich hatte vor kurzem mal einen Artikel gelesen, und zwar nicht in der Bibel, nicht in irgendwelchen apostolischen Foren, sondern Achtung, auf LinkedIn.
Okay. Wow.
Ja. Okay. Und da hat sich eine darüber ja ein bisschen beschwert und hat gesagt, sie versteht es, ist keine Christin oder so, also keine bekennende Christin. Sie hat gesagt, ich verstehe nicht, warum ich mich rechtfertigen muss vor anderen, wenn ich keinen Alkohol trinke. Mhm. Also, bei anderen Dingen muss man sich nicht rechtfertigen, ich rauche nicht mehr und so weiter oder ich nehme keine Drogen und dies und jenes. Aber bei diesem Zellgift, was es ja in Wirklichkeit ist, wenn ich das nicht nehmen möchte, muss ich mich darüber rechtfertigen und werde als belächelt und so weiter. Und es ist mittlerweile erwiesen und auch da kann die Lobby jetzt nichts mehr großartig dagegen unternehmen, dass jeder Schluck Alkohol ist bereits nicht förderlich für den Körper.
Krass, ne?
Also ich meine, du bist jetzt nicht, wenn du ein Gläschen am Tag getrunken hast und so weiter, Todeskandidat oder sowas, das natürlich nicht oder gleich dann der große Alkoholiker, die Sucht oder sowas, nein, auch nicht, aber es ist trotzdem schon schädlich, anders wie es früher als gerne mal gesagt wurde. Trinkst ein Viertel Wein am Tag, das tut gut und so weiter. Kein Ethanol, kein Alkohol ist gut für deine Zellen, für deinen Körper. Und das ist auch bewiesen. Aber natürlich ist halt Alkohol in unserer Gesellschaft sehr gesellschaftsfähig natürlich. Und man verdient auch gut daran, als Hersteller von alkoholischen Getränken. Und viele Leute kannst du damit gefangen nehmen. Es hat viel Schaden angerichtet. Und ja, es gibt auch eine riesen Bevölkerungsgruppe, die keine alkoholabhängigen Menschen sind, weil sie nur ab und zu mal was trinken. Ja, das mag alles sein, aber wir tun das nicht. Wir nehmen keine starken Getränke zu uns, die alkoholischen Getränke. Das tun wir nicht und das wollen wir nicht. Das tun wir, weil wir königliche Priester sind. Wir gehören zu einer Priesterschaft.
Ja.
Und wir sind dem Herrn geweiht. Und die Geweihten zum Herrn, die haben damals auch sich ferngehalten vom Alkohol.
Ja. Ja.
Und wir wollen jetzt nicht das Thema aufreißen mit Jesus und Wein und Wasser und so weiter. Immer dieses Geschwätz von den Leuten, die Alkohol trinken wollen.
Ja.
Es gibt verschiedene Arten, ne? von Alkohol. Eins, das vergoren ist und eins, das nicht vergoren ist und so weiter.
Von Wein.
Von Wein, genau. Und nicht von Alkohol, von Wein.
Schau gerade nach.
Das hat gerade keinen Sinn gemacht. Ja, das ist korrekt. Vielen Dank. Also wir haben sogar auch unsere internen Fact-Checker hier. Sehr cool.
Nicht so gut wie die externen.
Die externen haben es noch besser drauf, das stimmt. Also auf jeden Fall, da gibt es Dinge, ja, und die können wir gerne als Regeln sehen, wenn viele Leute sehen das einfach als Regeln. Oder wir tun es wirklich aus Liebe und aus unserer Beziehung zu dem Herrn und vielleicht auch ein tieferes Verständnis darüber, warum wir das ein oder andere auch nicht machen. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die wir erklären können. Ich denke, wir sollten eigentlich alles erklären können.
Ja.
Die Sache ist nur die, will ich es aufnehmen? Oder will ich es einfach nur runterbrechen und sagen, das sind nur Regeln?
Ja, genau.
Ja.
Bis dahin, dass wenn man es als Regel betrifft, dann kann man sich ja sagen, ja okay, also das darf ich ja machen, und beschäftigt sich vielleicht gar nicht damit, was ist das Prinzip, warum Gott diese Regel gemacht hat. Also ähnlich wie, wo Jesus sagt, ja, Moses hat euch gesagt, ihr könnt euch mit diesem Scheidebrief scheiden lassen, weil euer Herz so hart ist. Aber nicht, weil das der Wille Gottes ist oder sonst was. Und so gibt es, das ist, finde ich, auch voll wichtig, wenn man diese Gebote im Alten Testament liest, weil man sich manchmal vielleicht fragt, hey, warum ist das jetzt das Gesetz und so für die gewesen? Ja. Weil das Menschen mit harten Herzen waren auch.
Ja, ja, ja.
Und das muss man im Kopf haben. Und wenn man ein hartes Herz hat, dann will man die Regel haben, einfach nur um Erlaubnis für irgendwas zu haben. Mhm. Oder um zu wissen, wie weit kann ich gehen. Mhm. Also das ist dann auch, wenn man so ein Regelbefolger ist, einfach nur, dann fängt man schnell an, die Frage zu stellen, ja, wie weit darf ich jetzt gehen?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und versucht eigentlich, das auszureizen, nämlich, was nämlich noch in der Regel erlaubt ist.
Mhm.
Und verfehlt dann aber absolut das Prinzip. Und deshalb geht es eigentlich, wenn man über Heiligung spricht, wie du gesagt hast, es ist so wichtig, dass das nicht in dieser Regeldimension bleibt, sondern dass es dort in die Beziehung eben reingeht und in das Verständnis auch von solchen Sachen.
Ja. Und deshalb ist es ja auch ganz wichtig, und dass das ein Prinzip ist ja, dass es mit dem Inneren anfängt. Also unser Inneres muss verändert werden, also eine innere Wesensänderung findet statt, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dann ist auch der alte Mensch, von dem wir in der letzten Folge mal kurz gesprochen haben, der ist gestorben.
Mhm.
Und wenn der gestorben ist, dann fällt es uns viel leichter, solche Dinge, die das äußere Verhalten anbelangen oder auch das äußere Erscheinen anbelangen, findet für uns viel, viel einfacher statt. Oder wir können es einfacher tun, weil wir sind ja tot.
Mhm.
Ein Toter stört sich nicht daran, dass du ihn bespuckst. Ein Toter stört sich daran, wie du ihn anziehst sogar.
Ja.
Du könntest ihm ein Clown-Outfit anziehen, eine rote Nase draufkleben und ihn dann so in den Sarg packen.
Ja.
Er wird sich daran nicht stören. Die Angehörigen mit Sicherheit. Ja. Aber derjenige selbst wird sich nicht daran stören.
Ja.
Und so sehen wir, wenn Menschen wirklich so verärgert sind und sich daran stören, dann ist das Alte, das Fleisch ist noch nicht wirklich tot.
Mhm.
Und dann, du kannst dem Fleisch gerne was überstülpen, das macht die Person aber nicht heilig.
Mhm.
Ich wundere mich manchmal oder denke als drüber nach, in unseren Gemeinden weltweit, wie viele Leute gibt es da wohl, und ich hoffe, es sind nicht so viele, wie viele Leute gibt es da wohl, die einfach nur eine äußere Heiligkeit übergestülpt haben, nach außen hin, aber diese Werte nicht wirklich vertreten, nicht befolgen wollen und wo noch Bitterkeit ist und andere Dinge drin sind, die diese Person unheilig macht sogar.
Mhm. Ja.
Und wenn diese Person irgendwann mal gesagt bekäme, okay, das und das, was das Äußere jetzt angeht, braucht ihr nicht mehr zu machen. Ich glaube, da wird keine Sekunde vergehen, dass diese Person sofort das fallen lassen wird, weil keine Heiligung da war. Es war nur ein äußerer Schein da, aber keine Heiligung.
Mhm. Ja, genau. Und das ist ja auch, was Jesus auch erzählt, wo du auch schon ein bisschen erzählt hast in Matthäus 5, von diesen Dingen, wo eben genau das Problem war. Ja, äußerlich, zum Beispiel, ich lese mal in 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Da wurde also angefangen, okay, Ehebruch, das ist schlecht.
Mhm.
Wenn es also nach draußen sichtbar wurde, dann ist schlecht.
Mhm.
Alles davor wurde vollkommen ignoriert. War egal.
Ja.
Und dann geht es eben darum, ich sage euch aber, wer ein Weib, Entschuldigung, ich habe eine alte Version. Falls jemand.
Entschuldigung, ich habe eine alte Version. So, den musste ich jetzt machen.
Ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also da startet es schon.
Ja.
Es startet nicht, wenn der Akt ausgeführt wurde, sondern schon viel weiter davor im Inneren.
Ja.
Und deswegen auch finde ich das gut, was du gesagt hast, dass äußerlich kann alles stimmen. Du kannst perfekt gekleidet sein, in jeglicher Hinsicht. Boah, der sieht aus wie ein Christ, krass, super. Und innerlich kann es völlig tot sein. Wie auch dieses Beispiel von Jesus, übertünchtes Grab. Innerlich tot, äußerlich schön mit Blumen noch, ne, verziert, aber das war es einfach schon und innerlich einfach unheilig.
Mhm.
Deswegen ist dieses innere, äußere Spiel auch so wichtig.
Ja.
Es geht von innen nach außen, weil es wird, ich weiß, ob du das vielleicht als Pastor schon mal irgendwann erlebt hast, dass es von außen nach innen geht, aber ich glaube, es bewegt sich einfach von innen nach außen. Wenn innen die Heiligung da ist, geht es automatisch, zeigt sich das nach außen.
Mhm. Ja, gut, wir haben manchmal andere Situationen vielleicht in unseren Gemeinden, dass Personen, die in unsere Gemeinden kommen, wenn sie wach sind und Augen offen haben, das sind so die zwei Voraussetzungen, dann fällt es ja schon auf, wie unsere Leute sich verhalten, wie unsere Leute gekleidet sind.
Mhm.
Insbesondere bei den Frauen dürfte das sehr, sehr markant auffallen.
Mhm.
Und da haben wir auch natürlich schon Fälle, dass es welche gibt, die eine Überführung bekommen haben und dann auch bei dem nächsten Gottesdienstbesuch gewisse Dinge nicht mehr an sich haben. Vielleicht Schmuck ablegen und so weiter, den sie vorher so getragen haben, weil sie gesehen haben, oh, da ist es, die sind anders und irgendwie wurden sie überführt. Das tue ich besser auch nicht mehr. Aber sie verstehen es noch nicht. Mhm. Und sie haben vielleicht selbst sogar noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Das gibt es ja manchmal auch. Ja. Das ist nicht so oft der Fall. Aber das passiert auch.
Ja. Mhm. Ja.
Und manchmal ist es so, sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie spüren, da stimmt irgendetwas nicht und dann legen sie auch gewisse Dinge ab und machen es nicht mehr. Mhm. Und irgendwann, wenn sie mit dem Herrn wachsen, bekommen sie ein gewisses Verständnis dafür. Also mit anderen Worten, am Anfang war es mehr ein Akt des Gehorsams und hinterher war aber auch noch eine, geht das über in eine wirkliche Überzeugung und einen festen Lebensstil. Und dazu muss es kommen. Ja. Zu einem festen Lebensstil, zu einer, das ist meine Identität. Ja. Ich bin so.
Ja, genau. Ja.
Ja, und das ist halt wichtig, wenn man wirklich sagen kann, ich bin so und damit laufe ich weiter, Punkt aus, fertig. Weil dieses Hin und Her, das macht uns, und wir müssen auch überlegen, das ist auch nicht nur einfach nur Regel zu haben, sondern einfach auch, um uns zu schützen. Mhm. Um uns zu schützen, dass wir da wirklich mit dem Herrn gehen können. Weil wenn wir da nicht, sage ich mal, befolgen bzw. nicht da nachgehen, dann sind wir schnell wieder raus aus der Nummer, wie wir gucken können. Und somit für die Leute da draußen, die sagen, ah ja, hier so viele Regeln, ja, denk mal vielleicht drüber nach, warum haben wir das und warum leben wir das? Weil wir wollen uns schützen vor dem, was uns auffressen will, vor dem Teufel. Und wenn wir uns präsentieren und da uns nicht schützen, dann werden wir schnell vom Wolf gefressen. Deswegen, ja, und da muss halt auch, ist auch der Punkt, da wirklich auch dahinter zu stehen und zu sagen, ich lebe so.
Und und bei dem Bild auch zu bleiben, ich meine, Jesus bezeichnet uns ja auch als Schafe. Mhm. Und da habe ich mal ein Beispiel gehört, dass so ein Zaun ist ja nicht nur dafür da, um Dinge drin zu halten, sondern hauptsächlich auch dafür, eben Dinge fernzuhalten. Ja. Wie jetzt eben ein Wolf. Mhm. Vielleicht kein Löwe, der wird drüber springen, aber ein Wolf, der eben dann nicht machen kann. Und ein anderes so Bild davon ist auch einfach, Heiligung ist auch, es hält uns immer weiter weg von der Klippe, wo wir abstürzen können.
Ja.
Und klar können wir jetzt sagen als Christen, ja, ich mache die Linie so nah wie möglich an die Klippe und solange ich nicht drüber steige, falle ich auch nicht runter.
Ja.
Mhm. Aber ich glaube, das war Sturma, der das Beispiel gebracht hat. Ne? Und je weiter wir dann weg sind, ja, selbst wenn wir dann mal drüber steigen, selbst wenn wir mal dann einen Fehler machen, den Schritt zu weit gehen, sind wir noch nicht im Graben und fallen die Klippe runter, sondern okay, sind einen Schritt zu weit und können wieder, haben die Möglichkeit, wieder zurückzugehen.
Ja, ja, ja.
Und das schützt uns eben, wie du gesagt hast, dieser Schutz, das ist, glaube ich, ein viel größerer Aspekt auch als die ganze Einschränkung, die das sozusagen scheinbar hat.
Ja.
Ich meine, nicht alles, was in der Welt ist und was von der Welt kommt, ist gleich Sünde und ist gleich böse und wird uns gleich zerstören. Aber ein Zeichen, meiner Meinung nach, ein Zeichen von jemand, der Jesus nachfolgt und den Herrn wirklich vom Herzen liebt, ist, dass diese Person sich mehr und mehr dem Herrn nähern möchte und seinen Interessen nähern möchte und weniger der weltlichen Dinge nahe sein möchte. Es gibt Freizeitbeschäftigungen, nicht falsch verstehen, ich rede nicht von den Extremisten. Es gibt vielleicht Freizeitbeschäftigungen, die sind nicht per se böse und schlimm. Die Frage ist nur, wie häufig will ich das dann machen? Und wenn ich jetzt aber den Herrn lieb habe und eine bestimmte enge Beziehung mit dem Herrn haben, dann werde ich diese Freizeitbeschäftigung, die jetzt keine Sünde sind, die werde ich vielleicht auf ein Minimum reduzieren.
Ja.
Mhm. Nicht, weil ich es muss.
Genau.
Und weil es mir jemand aufzwingt sozusagen, sondern weil ich weiß, das ist etwas, worauf der Herr jetzt keinen Wert legt. Ich habe eine andere Aufgabe vom Herrn, die ich zu tun habe. Und da verzichte ich gerne mal auf andere Dinge, auf die mein Fleisch vielleicht auch noch Gefallen dran hätte, aber noch jetzt nicht Sünde sein müssen. Wir reden nicht von sündhaften Dingen jetzt.
Ja.
Und dann wird es Menschen geben, die wollen halt, ja, die lieben zwar auch den Herrn, aber die sind dem Herrn nicht so geweiht.
Mhm. Mhm.
Wie andere. Mhm. Es gibt leider Unterschiede. Also ich meine, das brauchen wir nicht ein Tabu daraus zu machen. Es wird Leute geben in all unseren Gemeinden, die bereit sind, mehr von ihrer Freizeit zu opfern, um was für den Herrn zu tun, als andere es sind.
Ja.
Und da rede ich noch nicht gleich davon, dass die das nicht tun, gleich alle verloren sind und so weiter.
Genau. Ja.
Gibt schon Unterschiede.
Mhm. So. Ja, das, ich finde, eine gute Beschreibung ist für mich 1. Johannes 2,15, wo drin steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und ich glaube, diese Dinge zu tun, wie du sagst, ist völlig in Ordnung. Ja, das, da geht es nicht darum, okay, wir dürfen nichts mehr anderes außer Kirche machen. Aber wenn wir anfangen, glaube ich, diese Dinge lieb zu gewinnen, vor allem lieber zu haben als die Dinge Gottes, ich glaube, dann geht es in die falsche Richtung. Mhm. Wenn wir mehr Zeit investieren, mehr Energie, mehr Ressourcen und dann vielleicht einmal sagen, ah ja, ich habe das jetzt, keine Ahnung, was ist völlig egal, du kannst dir selber ausdenken, was es sein könnte.
Lass es Sport sein von mir aus.
Zum Beispiel, ich mache jetzt lieber das, Sport. Ich gehe auf ein Sportturnier am Sonntag oder schaue mir das Spiel unbedingt an, anstatt sonntags im Gottesdienst zu sein und sagen, ah Pastor, sorry, ich kann nicht, ich schaffe es einfach nicht, ich kann nicht da sein, ich bin so beschäftigt, aber hat dann diese Dinge, wie sieht deine Woche aus? Ja, also Montag gehe ich ins Sporttraining, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag ist dann Spiel. Ah, und du hast keine Zeit. Ja, nee, für Kirche habe ich keine Zeit. Nee. Ich glaube, dann ist einfach diese Liebe auf einer anderen Sache als auf Gott.
Auf jeden Fall. Ja, das ist, denke ich, nämlich, dass man kann, es heißt ja auch, du kannst nicht Freund von Gott und von der Welt sein. Mhm. Und man kann nicht beides wirklich lieben. Also, wenn hier in diesen Versen von Liebe die Rede ist, dann ist das so diese ultimative Form. Und wenn du dich wirklich entscheiden musst, wen hast du lieb? Was willst du dann? Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt, weil dort sieht man dann, wo dein Herz wirklich ist. Mhm. Also,
Ja. Also nicht falsch verstehen, wir reden hier nicht von einer extremistischen Sichtweise, dass du gar nichts anderes mehr machst, sondern du lebst nur noch für Dinge, die den Herrn angehen. Also du musst zwar arbeiten, du gehst arbeiten, nach der Arbeit kommst du nach Hause, betest nur noch, lest nur noch die Bibel, gehst raus, gibst nur noch Zeugnis, ladest ein bisschen in den Gottesdiensten, singst, betest, machst, tust und so weiter und machst auf gar keinen Fall irgendetwas anderes. Und Geburtstage feiern, nein, das geht nicht, nein, das ist auch nicht möglich und andere feiern, da kann ich auch nicht sein und dies und jenes. Von solchen Extremen reden wir nicht.
Ja, so ist es. Genau.
Natürlich gibt es auch andere Extreme, die denken, Jesus muss sich ihrem Plan unterordnen. Ja, ich für mein eigenes Leben mache und so weiter. Wenn ich mal Zeit habe, komme ich zum Gottesdienst. Aber wenn ich halt keine Zeit habe, ja, du wirst es ja verstehen. Du gehst ja mit mir. Du bist ja jeden Tag eh bei mir. Ob ich jetzt nun im Gottesdienst bin oder nicht im Gottesdienst bin. Mhm. Also ich lebe ja trotzdem für dich auf dem Fußballplatz. Ich lebe trotzdem für dich beim Urlaub. Ich lebe ja doch trotzdem für dich, wenn ich da nochmals arbeite, obwohl ich es eigentlich hätte nicht machen müssen. Aber das ist halt mal so. Ja. Das sind wieder diese beiden extremen Seiten, die es da gibt. Und wie so oft ist es der Mittelweg, der gesund ist.
Mhm. Ja, ich meine, Jesus hat uns ja auch, wir sagen ja auch, er hat uns erkauft mit seinem Blut. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt oder du es gesagt hast, wir sind sein Eigentum geworden. Ja. Also theoretisch haben wir das Recht auf unser Leben verloren, weil er hat uns erkauft. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde gekauft. Also wir waren Sklaven der Sünde. Das haben wir auch in einer anderen Folge mal behandelt. Da kann man sich so drauf eingehen, was das genau ist. Aber falls ihr euch da fragt, schaut unsere anderen Folgen, da steht das dabei. Und hat uns da rausgeholt und jetzt sind wir sozusagen seine Knechte geworden. Ja, er nennt uns auch Freunde. Ja, er nennt uns auch Bruder und so weiter. Ja. Aber er ist eben auch noch unser Herr, unser Gott. Amen. Und wir sind seine Knechte. Amen. Und deswegen an erster Stelle sollte stehen, was können wir für ihn tun? Mhm. Und das sollte unser Fokus sein. Da ist irgendeine Geschichte, ich weiß nicht mehr, wo die steht. Aber da geht es darum, dass Jesus dann sagt, wenn der Meister nach Hause kommt und der Knecht macht den Tisch, der macht Essen, der macht alles und fertig. Und dann macht er sich vorher nämlich nichts zu essen, sondern wartet, bis der Meister fertig ist, dann räumt er den Tisch ab und macht alles fertig. Und dann geht es so weit, dass Jesus sagt, und dann ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir können gerne korrigieren, nicht mal, dass er Dank erwartet, weil das war sein Dienst, was er machen sollte, was erwartet wurde von ihm. Und das nimmt er als Beispiel für uns.
Genau, viele von uns wollen dann dieses Sternchen im Notenheft haben, so extra noch eine 1 plus und so weiter. Hey, ich habe mal das getan, was ich eigentlich tun muss.
Ja, eigentlich, um das mal einfach aus der Bibel zu nehmen, wie jetzt extrem es sozusagen ist und was Jesus da eben auch wirklich verlangt. Das ist eben nicht einfach nur, ja, ich komme zu Jesus und dann lebe ich halt so weiter mein Leben und bin jetzt halt erlöst, sondern da ist ein Preis, der einfach auch zu zahlen ist. Und was eben dann auch Heiligung auch bedeutet, Preis auch zu zahlen, mehr so wie Jesus werden zu wollen.
Ja, Amen. Amen.
Ja. Das fand ich einfach gut, dass du nochmal gesagt hast. All diese Sachen, das ist die Heiligung. Mhm. Und jemand, der, wie Pastor gerade gesagt hat, sich so denkt, ja, der hat sich meinen Plan unterzuordnen oder so, der hat Heiligung noch nicht verstanden. Ja?
Ist nicht so wirklich.
Also, in dem Sinne, wirklich all diese Themen hier ist Heiligung. Und wenn wir von Heiligung sprechen.
Oh, und es ist ein Prozess. Auf jeden Fall. Will ich auch noch erwähnen, dass es ein Prozess ist. Ja? Wenn du das jetzt hörst und neu in der Kirche bist, denkst du, ich hab's gehört, aber das kann ich, das halte ich auch noch nicht ein. Ruhig. Ja, es ist ein Prozess. Es ist wichtig, dass ein Prozess stattfindet. Ja, das ist wie, wenn man jetzt einen Apfel nimmt, der ist auch nicht die ganze Zeit ein Apfel, den man essen kann, sondern das ist ein Reifeprozess. Ja, da kommt eine Blüte und es hat seine Zeiten und so ist es bei uns auch. Mhm. Wir wachsen da rein. Ja? Du musst dir da nicht den Kopf machen, boah, ich muss das alles jetzt sofort können, sondern es ist der Geist, wie du gesagt hast, arbeitet in dir dann auch und stößt diesen Prozess an, dass es Stück für Stück für Stück besser wird. Und das ist wichtig, dass ein Wachstum stattfindet. Ja, wenn ein Baby jetzt noch nicht laufen kann, wenn es, ein halbes Jahr ist, kann es noch nicht laufen? Bitte sagen.
Meistens nicht.
Halbes Jahr, ne? Kannst du nicht laufen. Da sagt keiner so, oh nein, das ist krank. Boah, da müssen wir was tun. Aber wenn es mit 5 Jahren noch nicht läuft, dann sage ich,
da kann man gucken.
Irgendwas stimmt hier nicht. Und so ist es bei uns auch als Christen. Ja, wenn jetzt nicht sofort die Heilung komplett da ist, so wie sie sein sollte, dann ist das völlig in Ordnung, wenn du jetzt noch nicht 20 Jahre beim Herrn bist. Ja, und selbst dann geht der Prozess noch weiter, nur dann auf anderen Ebenen, auf anderen Leveln, als es eben am Anfang ist.
Schön, ja. Fand ich eine gute Bemerkung. Ich habe auch keine weitere gerade.
Was?
Aber vielleicht ihr noch, ja.
Nee, hast du mal gesagt, nee, finde ich eigentlich auch so. Da, ja, kann man, also ich könnte nicht mehr dazu was sagen. Oh.
Nee?
Ach, ich
glaube, wir haben vieles jetzt darüber gesagt und es muss ja nicht immer alles eine ewig lange Folge werden und
wir werden ja auch noch über spezielle Themen dann sprechen.
Genau, das war jetzt einfach nur mal so ein bisschen eine Einleitung dazu, was wir aus dem Wort Gottes sehen können zu dem Begriff Heiligung. Es ist eine sukzessive Veränderung des Wesens und das zeigt sich es beginnt innen, aber es zeigt sich natürlich auch außen. Und wir sind dem Herrn geheiligt, wir arbeiten für den Herrn. Der Herr hat uns erkauft für einen Dienst, für eine Aufgabe. Und da haben wir über alles soweit erstmal gesprochen. Also bestimmt würde dem einen oder anderen Zuhörer noch was einfallen,
bestimmt,
was wir jetzt vielleicht gerade nicht erwähnt haben.
In die Kommentare damit.
Rein damit.
Genau. In jeden Fall. Ich habe in unserem Livestream gesehen, wie einer so 12 Kommentare reingeschrieben hat. Also jetzt in dem Gottesdienst-Livestream, jetzt nicht in diesem Gottesdienst-Livestream. Und ey, wer auch immer das ist, du weißt, wer du bist. Kannst auch hier reinschreiben, deine Kommentare. Wir würden uns freuen. Ja.
Ja.
Über YouTube, deswegen, der weiß schon. Oder sie. Ich sag mal der, aber der oder sie weiß schon. Ja. Auf jeden Fall.
Genau, alles klar. So, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit hineinbringen und mit den weiteren Themen, die wir haben, wird sich das weiterentwickeln, der Gedanke der Heiligung und Heiligkeit. Ja. Natürlich erwarte ich jetzt nicht, dass wir hier in aller Tiefe und Breite dieses Thema erschöpfend behandeln. Da gibt es so viele Aspekte, was die innere Heiligung betrifft und auch die äußere. Das werden wir jetzt nicht hier alles breit ausdiskutieren wollen. Aber wenn da Interesse ist, kommt zu unseren Gottesdiensten, kommt zu unseren Bibelstudien und wir haben bestimmt einige aus unserer Gemeinde, die auch bereit sind, dir die Dinge noch in tieferen zu erklären oder besser zu erklären, als wir das vielleicht jetzt hier in dieser Folge machen.
So ist es.
Gut.
Yes, sir.
Also, dann würde ich sagen, das war's soweit für heute und wir wünschen euch Gottes Segen, freuen uns natürlich auf das nächste Mal mit einem weiteren Punkt zu diesem Thema.
Jawohl, bis dahin.
Stay holy.
Bis denne.